Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Von der Documenta 15 in Kassel. Und bei mir ist jetzt unser Kunstkritiker Ingo Arendt. Ingo, es ist kein Zufall, dass wir dich hierher eingeladen haben und dass wir auf deine Eindrücke so besonders gespannt sind. Du bist nämlich wie kaum ein anderer Kunstkritiker regelmäßig auf Kunstevents in der ganzen Welt unterwegs. Du bist ein Weitgereister, kann man so sagen. Und mit dir wollen wir vor allem klären, wie das Konzept und ob das Konzept dieser Documenta-Ausgabe aufgeht. Du musst erst mal erzählen, mit welchen Erwartungen du hergekommen bist. Es gab ja im Vorfeld doch einige Diskussionen, Verwerfungen und du warst, ich glaube, nicht so hingerissen, als du hier ankamst, oder?
Ich würde sagen, liebe Gesa Ufer, das Lumbung-Konzept an sich ist ein total interessantes Konzept. Diese Reisscheune und das gemeinsame Wirtschaften und die Überschüsse verteilen in einer Zeit, wo man natürlich über Solidarität neu nachdenken will. Also abstrakt gesehen ist das ein tolles Konzept. Ich habe immer nur nie richtig verstanden, wie würde sich das jetzt in Kunst übersetzen lassen. Das hat sich für mich wie ein Sozialprojekt oder ein sozialpädagogisches Projekt angehört. Und als solche sind ja auch Juan Krupa eigentlich bekannt geworden, auch wenn sie auf vielen Biennalen unterwegs gewesen sind in der Welt, in Sao Paulo, in Sonsbeck und so weiter. Und ich habe sie dann ein paar Mal im Vorfeld oft besucht im Ruru-Haus und fand die Atmosphäre immer auch angenehm. Habe mich dann aber immer gefragt, wo bleibt jetzt eigentlich die Kunst? Mhm. Sozialpädagogische Hinterhofbegrünung, Fahrrad reparieren, antirassistisches Fußballspielen und so weiter. Und habe dann nie so richtig verstanden, wie das jetzt sich eben in diese in unsere Kunstidee würde übersetzen lassen. Und jetzt bin ich eigentlich doch positiv überrascht von dem, was ich hier sehe. Die gute Stimmung, von der ja auch unheimlich viele Besucher hier ständig sprechen, hat, glaube ich, nicht nur etwas damit zu tun, dass es diese bei der Eröffnung der Pressekonferenz am Mittwoch diese tolle Karaoke-Performance von dem indonesischen Künstler Agus Amal Mpto gegeben hat, sondern sie hat auch was dazu tun, dass man mit dem Eintritt in das Fridericianum nicht so das Gefühl hat, ein Tempel der Moderne öffnet, wo die ganz große heilige Kunst uns präsentiert wird und vor der wir so in die Knie gehen müssen, sondern ich hatte so das Gefühl, die Leute hatten den Eindruck, das ist ihr Haus.
Ja.
Sie können da reingehen und etwas machen. Es gibt eine Kita, man konnte Schach spielen, es gibt eine Do-it-yourself-Werkstatt. In der Documenta-Halle kann man Skateboard fahren. Also das ist ein Angebot, Angebot zum Mitmachen. Und dieses positive Grundgefühl hat sich eben übertragen.
Ja, interessant. Jetzt haben wir auch tatsächlich gleich noch einen nächsten Gast, der viel dazu sagen kann, wie dieses vielleicht auch miteinander funktioniert und der hier nicht nur bei dem Fußballspielen, was du schon angesprochen hast, involviert ist, sondern auch im Fridericianum, nämlich David Zabel, gelernter Soziologe. Er moderiert Veranstaltungen zu Kunst, Politik und Kultur, spielt aber eigentlich hauptberuflich Fußball mit Kindern und Jugendlichen bei Streetbolzer e.V. hier in Kassel. Herzlich willkommen, David.
Ja, danke schön.
Du hast hier im Ruru-Haus, also im Wohnzimmer der Documenta, wenn man so will, mit der Juan Krupa gemeinsam seit 2 Jahren schon die Documenta vorbereitet. Wie hast du das geschafft, jetzt den Fußball auf die Documenta zu holen?
Ja, ich denke, das war relativ einfach. Das Ruru-Haus ist ja in der ehemaligen Sportarena. Das war ja mal ein Sportartikelfachgeschäft. Und im Erdgeschoss, wo wir jetzt hier das Welcome Center vorfinden, wenn man dahinter die Bücherregale guckt, dann kann man zwei sehr große Wandbilder erkennen von Stadien. Und das ist so eine 3D-Animation, die sehr, sehr grau und trist ist. Und als ich durchgegangen bin, das erste Mal mit Reza, ist mir das direkt ins Auge gefallen, weil es so ein bisschen die Dystopie ist von UEFA, FIFA und DFB. Dieses grau, gleichgeschaltete, kommerzialisierte Zukunftsbild, das so droht. Und wir hatten dann die Idee zur Woche der Museen vor 2 Jahren, zur Kasseler Museumswoche, mit Streetbolzer gemeinsam etwas zu gestalten, so ein paar Sticker in die Fanränge da zu kleben, wo, glaube ich, seinerzeit Trikots und Fußballschuhe verkauft wurden. Und den Fans ein bisschen eine Stimme zu geben, auch mit einer Soundinstallation haben wir da was gemacht. Und ich habe seinerzeit als Freiberufler auch gerade ganz, ganz schlimme Corona-Zeiten hinter mich gebracht oder war gerade mittendrin Und ich habe ein Büro gesucht und Reza und Iswanto haben gesagt, ja, du kannst bei uns arbeiten. Und als ich gefragt habe, wie viel das denn kosten würde, haben sie gesagt 0 Euro und das war unschlagbar. Aha. Und seitdem bin ich dort und durfte sehr viel mitbekommen, mitgestalten auch und habe mich und meine Kollektive, bei denen ich hier in Kassel aktiv bin, total abgeholt gesehen. Zu jeder Zeit und ein sehr, sehr großes Maß an Wertschätzung wurde mir von Anfang an gegenübergebracht.
Das finde ich ja auch einen interessanten Punkt. Ingo, das ist ja vielleicht auch nochmal was, auf das du dann eingehen könntest, diese Art, wie sich Juan Grupa wirklich mit ihrer Ankunft hier in Kassel nicht nur mit anderen Kollektiven vernetzt haben, sondern auch wirklich Wurzeln in der Stadt geschlagen haben. Ich glaube, einige der Kollektivteilnehmer sind sogar richtiggehend hierher gezogen mit ihren Kindern.
Zwei
sind richtig hierher gezogen. Das ist auch nicht unbedingt Standard, oder?
Naja, die vorherigen Dokumentas wurden eigentlich immer von Leuten geleitet, die doch eher so die Höhen der Hochkunst im Auge hatten. Und ich glaube, den Kassel dann selber besonders unangenehm aufgefallen ist die Leiterin der Dokumenta 10, Katrin David, 1997, die sich immer sehr snobby sozusagen über die Provinzialität von Kassel ausgelassen hat. Und da ist natürlich so ein Ansatz, wie in Ruhe und Grupa gemacht haben, die eben einfach alle eingeladen haben zu kommen, egal um wen es ging, ob es um Bäcker ging, ob es um Urban Gardener ging oder sonst irgendwas. Natürlich ein ganz anderer. Und es wird auf den meisten Biennalen immer behauptet, man will die Biennale in dem Kontext situieren und mit den Leuten irgendwas zusammen machen. Und so, ich glaube, so prototypisch, wie das hier gemacht worden ist, habe ich das selbst auch noch auf kaum einer anderen Biennale gesehen.
Ja, dein Projekt erzählt im Grunde ja davon, also du spielst regulär Fußball mit Jugendlichen, mit Kindern und das ist wieder so eine Art Sozialprojekt und dann hast du hier jetzt aber irgendwie indonesischen Fußball mit Kasseler Ultras zusammengebracht. Wie das?
Ja, man muss dazu verstehen, dass Straßenfußball eigentlich einen Gegenentwurf zum institutionalisierten Vereinsfußball darstellt und der nimmt eigentlich genau die Elemente, die zum Lernen wichtig sind und gibt sie in die Hände der Jugendlichen und Kinder. Also ganz viel im Vereinsfußball, ganz viel Lerninhalte sind stumm geschaltet, weil die wichtigsten Sachen übernimmt ein Schiedsrichter, ein Trainer oder andere hierarchische Personen im Verein und bei Streetbolzer ist das anders. Und wir machen uns natürlich bei Streetbolzer auch Gedanken über den modernen Fußball und wollen irgendwo auch kulturelle Bildung machen mit den Jugendlichen und wollen sie über die Fußballkultur bilden. Und wir arbeiten auch schon ganz lange mit dem Fanprojekt Fulle Stadt zusammen. Das ist ein sozialpädagogisches Projekt, was mit Fansozialarbeit auch unter anderem die Ultras in geregelte Bahnen lenken möchte, unterstützen will, junge Ultras begleiten möchte und natürlich auch bei einem Verein wie dem KSV, der in den 90ern, 80ern auch eine sehr, sehr große, traurige Historie mit Rechtsextremismus hat, nach und nach die Faschisten aus dem Stadion zu vergrämen. Und das wurde jetzt auch eindrucksvoll bewiesen, dass man da wirklich auf dem richtigen Weg sich befindet. Und aus meiner Sicht ist das Fußballstadion sowieso für Neonazis der wichtigste Ort, um junge Menschen zu erreichen mit ihrer Ideologie. Und wenn wir diese Räume ernster bespielen, dann kann man viel verändern. Und ich glaube, man hat dann auch sehr schnell gemerkt, als wir mit Reza und den Verantwortlichen vom Fanprojekt über Fußball gesprochen haben. In Indonesien ist man nicht in der FIFA.
Ah, ja.
Das merkt man in der Fankultur auch sehr. Und die Kasseler Ultras, die schauen neidisch rüber, was da alles möglich ist und wie die Fankultur dort wirklich auflebt. Und da hatten wir sehr viel zu diskutieren. Und dann entsteht auch was, wenn Menschen sich treffen und wenn wir so ein Nongkrong machen im Ruhehaus mit den Verantwortlichen auch vom KSV, die uns sehr unterstützen, dann entstehen sehr, sehr schöne Ideen, wie auch das Projekt, was wir jetzt vorhaben.
Im Grunde idealtypisch also für die Idee der Juan Grupa, David Zabel von Streetbolzer e.V. und bei dieser Dokumenta einer von, ich glaube, 1400 Mitwirkenden. Ganz herzlichen Dank und danke auch nochmal an Ingo Arendt. Wir sprechen gleich nochmal weiter.